Wir haben ja die Ehre, den Künstler Christoph Faulhaber begrüßen zu dürfen. Und zwar hat er es geschafft, mit einer Kunstaktion auf die Terrorfahndungsliste vom FBI zu kommen. Und also in gewisser Weise ein sehr interessanter Hack. Und er wird uns jetzt mit seinem Projekt UN-Bild, Reterritorialisierung und Globalisierung, praktisch eine andere Perspektive geben über, was man so machen kann mit Hacken und Kunst. Danke. Bitte.
Ich das gerade mal, ob man, ja okay, man kann mich also hören. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Und ich zeige einfach so ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt eher unterhaltsam, was ich hier zeigen werde. Und werde viele Bilder und ein paar Videos zeigen und so ein bisschen was dazu sagen, wie das so, das bei der, wo die Arbeit angefangen hat und wie sie dann immer weitergegangen ist. Und ich einführend erstmal ein paar Bilder, damit man weiß, worüber ich rede. Wir haben also einen privaten Sicherheitsdienst gegründet, sogenannten fiktiven privaten Sicherheitsdienst, und der hat diverse Aufträge übernommen im Dienste der öffentlichen Sicherheit. Vor allem kommen wir auf das Hauptthema dabei, das ist die Sicherheit vor den US-Botschaften in Europa. Und da gab es ein spezielles Konzept, mit dem wir angefangen haben, und das hat vor allem damit zu tun, wie das mit den Bildern eigentlich ist. Also angefangen hat alles damit, dass ich in München beim US-Generalkonsulat vorbeigefahren bin und dann mich gefragt habe, was jetzt passiert, wenn ich also ein Foto mache. Eigentlich war es relativ einfach, was passieren wird. Es ist dann auch genauso passiert. Man macht ein Foto mit seinem Fotoapparat oder Kamera und die Polizei kommt, weil natürlich ein Hochsicherheitsgelände einem gegenüber liegt. Und das Interessante daran ist jetzt nicht unbedingt nur, dass die Polizei kommt, sondern die Frage ist ja, nicht nur welchem Grund, sondern auf welcher Grundlage sie denn dann tätig wird. Und das hat mich sehr interessiert, wie sie das begründet. Und ich werde das hier mal gerade ein bisschen größer machen. Sie begründet es also prophetisch sozusagen, weil es ist ja, könnte ja dazu führen, dass ich, wenn ich jetzt ein Terrorist wäre, dann könnte ich ja einen Terroranschlag vorbereiten. Und deswegen ist es natürlich verboten. Also es ist in dem Fall schon vorher verboten, bevor man also eigentlich zur Sache gehen kann. Und das war sehr interessant, weil das Interessante beim Fotografieren ist ja, dass das Foto zwei Dinge macht. In dem Fall, in dieser Konstruktion hier, der Fotoapparat wird zur Waffe, und das Bild wird also zum Gegenstand von Terror und Unsicherheit. Das Interessante am Fotoapparat ist, dass er gleichzeitig das genau aufzeichnet. Also die Situation ist die, ich habe eine Kamera, ich mache ein Bild, das Bild wird als potenzieller Angriff gewertet, und auf dem Bild ist also gleich die Gegenreaktion zu sehen, eben das Einschreiten des Sicherheitsapparates. Und das ist insofern sehr, sehr spannend, auch für mich als Künstler, was ich also mit dem Mittel der Fotografie erreichen kann und inwieweit ich da so auch die Frage von dem mittlerweile mediellen und kulturellen Wert des Bildes und des Mediums, mit dem ich dieses Bild mache, was das aussagen kann über unsere Gesellschaft. Wir haben das zusammen gemacht. Ich habe das Projekt mit Łukasz Kobok zusammen gemacht. Wir hatten also erst so, das kam aus dieser Idee raus. Was passiert? Was kann das Foto machen? Es gibt dieses berühmte Bild, das kennen vielleicht einige, von dem sterbenden Soldaten im spanischen Bürgerkrieg, der in dem Augenblick fotografiert wird, wo er von einer tödlichen Kugel getroffen wird. Und Das ist sozusagen hier durch die Prophezeiung des Polizisten, ich darf das Foto nicht machen, weil ich ein Terrorist sein könnte, noch etwas weiter gedreht, weil ich durch das, dass ich die Kamera benutze, mich selber ins Schussfeld begebe und wenn denn dann die Prophezeiung zutreffend wäre, getroffen werde. Wir haben also vor dieser Grundstellung uns gefragt, okay, wie treiben wir das Ganze weiter und welche zusätzliche Bildebene, Erzählebene gibt es, und haben dann dieses Ich etwas verwandelt in die Form, die wir eben schon gesehen haben, nämlich, dass es hier um einen privaten Sicherheitsdienst geht, der seiner Aufgabe nachgeht und der, an dem dann wiedergespiegelt wird, dass er zum terroristischen Subjekt gradiert wird. Wir haben dann das Projekt in verschiedenen Städten gemacht. Okay. Und das war natürlich spannend, weil wir da so ein bisschen die Reaktionen herauskitzeln wollten, die man damit bekommen kann. Das erste war München, das zweite Hamburg und das spannend war das in Berlin. Vor der alten US-Botschaft, da in der Nähe unter den Linden. Da kann ich vielleicht gleich mal kurz noch einen Film dazu zeigen.
Mahlzeit. Nehmen Sie bitte meine Fotoapparat zur Seite.
Hallo.
Nehmen Sie mal, haben Sie was an den Ohren? Schönen Tag, haben Sie einen Ausweis dabei?
Ja.
Warum fotografieren Sie so intensiv hier?
Und ich überwache.
Wen?
Die Straße.
Warum?
Zur Sicherheit.
Und wo sind Sie? Ja.
Privater Sicherheitsdienst.
Und wo sind Sie denn? Ja, Ihr Urteil nützt mir gar nichts. Sie sind von wo?
Wie, ich bin von wo?
Na, von wo? Im Sicherheitsdienst. Von wem?
Hier, Mr. Security.
Ja, sagen wir mal, sind Sie bitte so nett, nehmen Sie die Hände aus der Tasche? So ist mir das schon angenehmer. So, und zu welcher Sicherheitsfirma gehören Sie?
Mr. Security, privater Sicherheitsdienst.
Ja. Und Ihr Operationsgebiet ist hier die amerikanische Botschaft, oder wie?
Das ist eine private Sicherheitsverstärkung.
Aha.
Für was? Für wen?
Für wen?
Für die öffentliche Sicherheit.
Für die Auftraggeber?
Die Öffentlichkeit selber.
Aha.
Bleib mal mit Ihnen.
Kann ich meinen Fotoapparat zurückgeben?
Nee, erstmal nicht. Wir wollen das erstmal klarstellen. Das ist nicht ganz eindeutig, was Sie uns hier sagen. Das sage ich Ihnen so, wie das. Die ganze Sache. Ich glaube kaum, dass der private Sicherheitsdienst Ihnen die Schuhe, die sehen aus wie meine letzten Arbeitsschuhe, um Ihnen das einfach mal zu sagen. Ich glaube kaum, dass Sie so eingekleidet sind von der öffentlichen Hand.
Das ist halt privat, ist ja nicht so viel Geld da.
Naja, ich denke doch, dass der Arbeitgeber dir aber auch standet.
Ja nun, also muss mich ja auch selber um meine Kleidung kümmern.
Ja. Nee, also so geht das nicht hier. Sie können nicht intensiv fotografieren, das funktioniert so nicht. Sie haben uns intensiv fotografiert, auf der anderen Seite haben sie uns schon fotografiert. Und was haben sie auf der Kamera mit drauf? Was ist das für eine?
Die ist nicht an. Das ist eine Digitalkamera, aber die ist aus, wie man sieht hier.
Ich möchte aber trotzdem eine Klärung haben dazu, über den Abschnitt informieren und Sie möchten mal bitte kurz warten, dass wir Ihre Identität mal ganz genau nachvollziehen können.
Ja, soll ich jetzt hier warten?
Nee, Sie kommen bitte mit.
Sie können sich damit unterstellen, dann sind Sie im Trockenen, Foto drin. Das dauert nur ein paar Minuten.
Also sind jetzt ein paar Punkte. Also interessant ist jetzt zum einen, ich hoffe, also es ist natürlich jetzt so, ich habe jetzt die Stimme nicht unkenntlich gemacht. Und das ist ja also sozusagen jetzt hier einer der vielen Verstöße, die einem dann doch unterlaufen, auch wenn man versucht, irgendwie im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu bleiben. Deswegen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich weiß jetzt nicht, wer hier im Saal ist. Ich hoffe, es ist eben nicht für mich irgendwie von Nachteil, das jetzt nochmal zu zeigen öffentlich. Das ist das eine. Das zweite ist, ganz interessant, ist natürlich die Digitalkamera, die natürlich an war, weil sonst hätte ich keinen Ton gehabt, der das ganze Gespräch hätte aufzeichnen können. Das ist insofern interessant, als das meistens bei den Beamten, die für die Sicherheitsüberwachung und Einhaltung dieser Regelungen zuständig sind, gewisse Kenntnisse fehlen, die darauf schließen lassen, dass sie das eben entsprechend perfekt auch durchführen können. Also so eine Kamera kann eben auch an sein, auch wenn man kein Foto macht, und dann macht sie eben was anderes, eben ein Video oder einen Ton aufzeichnen. Und jetzt interessant hier an diesem ganzen Berlin ist natürlich das, was sich daraus entwickelt hat. Ich werde da jetzt also mitgenommen und warte dann da mit einem Beamten, und dann kommt der Abschnitt und es gibt ein Protokoll darüber, was ich da gemacht habe, und darüber, dass mir vor allem, das ist ganz wichtig, die Kamera, also der Fotoapparat, entnommen, also konfisziert wird. Und dafür musste man auch einen Grund suchen. Man musste also jetzt konstruieren, warum ich denn jetzt eigentlich da etwas tue, wogegen man vorgehen muss. Prinzipiell wünscht man sich, hat man sich gewünscht, das ist natürlich ganz schön jetzt, man hat sich damals gewünscht, dass man sagen kann, man darf da nicht fotografieren. Das hatten wir jetzt eben schon, die Frage mit dem Beamten bei dem Münchner US-Generalkonsulat. Man darf nicht, aber man darf eben doch. Und in Berlin gibt es dieses schöne Bild, da gibt es das schöne Bild mit dem durchgestrichenen Fotoapparat. Gab es, wie gesagt, und das muss ich jetzt noch mal kurz zeigen, denn das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, dass der Versuch, also mit Bildern zu arbeiten, also ich bin ja Künstler, also ich komme immer wieder auf so ein Ding, also da ist so ein Bild von so einem durchgestrichenen Fotoapparat, das sieht aus wie ein Verkehrszeichen. Für Verkehrszeichen gibt es eine gewisse Regelung, die ist, glaube ich, in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben, und dafür gibt es, wenn man sich das dann da durchliest, eine eher schwammige Anweisung. Es gibt Wünsche, und diese Wünsche sind natürlich klar, die kommen von den Amerikanern und werden von den einzelnen Kriminalämtern versucht, an die Polizisten, an die Beamten weiterzugeben. Dieses Schild hat jetzt keinen Hintergrund gegeben, mir irgendeine Tätigkeit zu unterstellen, die vielleicht irgendwie anstößig ist, sondern man musste es also anders machen, und man hat es versucht darüber, dass ich ja Bilder gemacht habe, auf denen die Polizeibeamten drauf sind. Und damit wiederum verstoße ich gegen das sogenannte Kunsturhebergesetz, also wissen vielleicht viele, und damit gegen das Recht am eigenen Bild der dort wachhabenden Polizisten. Das ist eine sehr raffinierte Herangehensweise. Das war für mich als wiederum Künstler natürlich interessant, gegen das Kunsturhebergesetz so zu verstoßen in dieser Weise. Man hat das dann auch so ins Protokoll geschrieben. Mal sehen. Protokolle haben wir hier. Da der Verdacht des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz. Das ist natürlich, eigentlich ist es relativ schnell entkräftet, weil ich verstoße erst dagegen, wenn ich diese Bilder veröffentliche und die abgebildeten Personen denn dann auch erkenntlich sind. Das war immerhin so, man hat es gemacht, man hat also die Bilder beschlagnahmt und hat dann ein Verfahren anstrengen müssen, eben leider aus deren Sicht. Das Amtsgericht Tiergarten hat dann ermittelt gegen mich, und mit Hilfe eines Anwaltes konnte ich dann allerdings diese Vorwürfe entkräften, die dort erhoben wurden, da die Bilder ja nicht veröffentlicht wurden. Und tatsächlich wurde der Film auch zurückgegeben. Sonst hätte ich diesen kleinen Film mit den Bildern eben nicht so gut ausstatten können. Das hat natürlich in Berlin dazu geführt, dass das Ganze nicht so einfach abgeschlossen war, auch nachdem dieses Ermittlungsverfahren eingestellt wurde. Es ging natürlich weiter, und das war natürlich in gewisser Weise diese Fragestellung bei dem Projekt. Die Frage ist diese Prophezeiung des Münchner Polizisten, und wir haben das Projekt dann auch wirklich sehr, sehr penetrant fortgeführt. Also wir haben dann in Deutschland, und wir waren in Warschau vor der Botschaft, und haben, was haben wir, sehen, ob wir das Warschau, das ist jetzt der Kulturpalast, und das war 2005, genau, und dann haben wir diese Performance-Reihe abgeschlossen, eigentlich in dem Augenblick, als ich das erste Mal in die USA eingereist bin, um dann zu testen, inwieweit denn diese Zusammenarbeit über den Atlantik funktioniert. Wir haben da gab es in München eine Ausstellung und dann gab es eine Live-Schaltung von mir vom Flughafen JFK in die Galerie und um zu gucken, also wie gut funktioniert das, ab wann blinkt der Computer der Immigration Control. Und 2005 war diese Performance-Reihe war Januar, Februar und im Mitte März bin ich ohne Probleme eingereist. Und dann haben wir dieses Projekt damit erstmal so stehen lassen, die erste Reihe. Wir haben dann eine zweite Fassung gemacht davon und haben uns dafür, ich muss nochmal hier die Bilder öffnen, eine mobile Ausstellungsplattform überlegt, Mr. Security Büro. Und dazu haben wir einen Lieferwagen von Robben und Wienches etwas umgebaut und haben da eine Büroeinrichtung rein und von außen ein Ölgemälde und eine Häuserwand auf der anderen Seite imitiert und haben darin die Ausstellung unserer ersten Performance 2005 wieder vor den Botschaften gemacht. Diesmal auf den Parkplätzen, die noch immer vor den Botschaften ja sind, die man also benutzen kann, wenn man ein Fahrzeug hat, da sie ja sozusagen öffentlich sind. Und haben damit das Ganze nochmal in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Leipzig durchgespielt, was passiert, wenn man auf Parkplätzen parkt und so einen Lieferwagen dabei hat. In Berlin haben wir es angemeldet und wurden dann dazu aufgefordert, eine Sicherheitszone zu errichten um diesen Lieferwagen. Das kann man ganz gut sehen. Und ja, wir hatten einiges am Publikum da und es war eine ganz schöne Eröffnung. Ich muss mal gerade gucken, ob wir da jetzt auch noch einen Film haben. Hier haben uns also da ins Zeug geworfen. Und das ist der Vorentwurf gewesen. Und dann haben wir das Ganze, wie gesagt, umgesetzt mit diesem Fahrzeug. Vielleicht kurz mal reingucken. Wir mussten die Parkplätze natürlich vorher mit den eigenen Autos reservieren, damit dann auch wirklich ein Parkplatz frei ist. Obligate Personalienkontrolle, damit man auch weiß, obwohl wir es angemeldet haben, dass es wir wirklich sind, die jetzt dort anhalten. Das ist dann eine Bildcollage aus verschiedenen Abschnitten und Einsätzen von dieser Firma, von Mr. Security. Ja, wir müssen das jetzt... Okay. Also, das war 2006. 2006 war noch etwas Entscheidendes. Wir haben ja, also es geht so ein bisschen um das Lebendigwerden. Also wir hatten so eine Vorstellung von so einer Art Performance, von dem, was passiert. Eigentlich, es passiert ja nicht viel auf der Straße, da steht jemand, dann kommt die Polizei und dann ist es vorbei. Aber es geht ja, also da passiert ja etwas, da setzt sich ja was in Gang irgendwie. Bilder werden lebendig und auch diese Figur, Mr. Security, war dann auf einmal mehr war auf einmal gefüllt durch den ersten Einsatz und konnte daraufhin mit diesem Hintergrund ganz neue Herausforderungen auch meistern. Und 2006, wie gesagt, diese Herausforderung.
Variante der Vogelgrippe handelt, haben die Behörden 2 Schutzzonen um die Geflügelzucht eingerichtet.
Mehrere Seuchenmatten und auch durch eine Personenschleuse, sodass praktisch gesichert ist, dass der Personenverkehr nur kontrolliert in und aus der Anlage.
Also es geht jetzt also so weiter. Mal gucken, das ist jetzt noch eine interessante Szene vielleicht. Also die Zubereitung geht noch weiter. Mr. Security hat also dann... die komplette Hühnersuppe auch zubereitet. Ja. also das gibt jetzt, ich bin jetzt so frei, ich zeige einfach gleich den nächsten Film.
He's coming. Ladies and gentlemen, listen. He's ready. He's here.
Bitch is pitched. Shift is switched.
Attention, please.
This is my story, you know.
Also hierbei ist schon wichtig, der Text des Songs, den wir da geschrieben haben, komponiert, der erzählt eine Geschichte über das Werden von den, in dem Fall von Mr. Security und den Verwobenheiten im internationalen
NSA Genetic Engineering.
Also der Text ist eigentlich wichtiger als das, wo er
herkommt. Blowjob, yo, yo, Bill Gates, Bill Gates, open the window.
Motherfucker, cocksucker, join the army of the 21st century.
Check it out, yo, because this is my story. When I was 14, they killed my family. In a ghetto, babies turned to ladies, I was chased by Japanese. Visit Columbine, I've got mine. Sister, brother, mother, fucked by strangers. Mixed culture means danger. Is this reality? No TV. Freedom and brotherhood, we're in the mood. Fuck equality, we in the unity, yo.
Motherfucker, cocksucker, join the army of the 21st century.
First I was lucky with the job. Security of the business top. Back with the cleanup, I will come back psychological as a track. Lost mistake, motherfucker, cocksucker. They fired me with the jacks, had no way back. You know, motherfucker, they give me no way back. No check, no shag.
No.
Oh, yo, no.
Motherfucker, cocksucker, join the army of the 21st century. 21st century. Calibrated, optimized, supervised.
But give it a fuck, yo. The business is mine, you crap. Now I'm private, ready for combat. The highly motivated operator, let's talk later. I'm calibrated, optimized. The mission is the balance of terror supplies.
Motherfucker, cocksucker, join the army of the 21st century.
Counter-Strike, do you pump up the volume, playing the game? Knowing my name is security, wisdom and purity. Splinter Cell, Super Mario, the screws the DNA. DNA, NSA, genetic engineering, optimize the system. Terrorist resistant, bitch, Mr. President, blowjob.
Blowjob, yo.
Bill Gates.
Bill Gates.
Opens the window.
Ja, wie gesagt, es ist eigentlich. Eigentlich ganz schön albern, eigentlich. Es ist. Also, man wundert sich manchmal. Jetzt ist natürlich der Umschwenkpunkt ist jetzt der, dass diese Arbeit irgendwann auch zu Ende ging und das Projekt zu Ende war und. Für dieses Projekt, das ist jetzt sozusagen ganz persönlich, ich erzähle jetzt dann eben meine Geschichte für das Projekt, ich dann ein Stipendium bekommen habe, mit dem ich in New York arbeiten hätte sollen dürfen. Und 2007 dieses Zusage bekam und jetzt mache ich mal hier das nächste. Ich überspringe jetzt also sozusagen einiges und komme zum nächsten Katalog. Ich bekomme also das Stipendium und beantrage also mein Visum beim US-Generalkonsulat in Berlin. Natürlich mit einer Vorahnung. Und die Situation ist dann dergestalt, dass der Beamte dort sagt, dass alles in Ordnung sei, aber sie könnten mir das Visum nicht ausstellen, da es jemanden gibt, in ihrem System, der denselben Namen hat. Und da müsste man mal nachgucken, was das genau ist, und das würde ein bisschen dauern und man würde sich dann bei mir melden. Und dieses hätte 2 Monate dauern dürfen. Es war dann abzusehen, dass ich innerhalb von 5 oder 6 Monaten dieses Visum nicht erhalten würde und deswegen auch das Stipendium nicht antreten konnte, 2007. Und wir das dann gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz, das ist so, das ist vom Land Rheinland-Pfalz gewesen, dieses Stipendium, vom Kultusministerium, und wir dann gemeinsam zusammen mit dem Kultusminister und dem Justizminister und einigen anderen Persönlichkeiten versucht haben, über die Botschaft an das Konsulat und an die Visaabteilung heranzukommen, und das war recht schwierig und hat wenig Erfolg gezeigt. Es war dann so, dass, wie gesagt, wir haben das verschoben auf 2008. Ich war gerade in Kuba 2008, als dann die Nachricht kam, dass ich hier doch nach einigem längeren Hin und Her in der Lage wäre, dieses Visum zu bekommen. Und ich dann so schnell wie möglich mich darum gekümmert habe. Es hat dann nochmal wieder ein paar Monate gedauert, aber letztendlich haben wir es geschafft. Ich muss genau dieses Visum zu bekommen. Mal sehen, Faulhaber, New York Visum. Ach so, okay. Und ich hatte dann das Visum im Pass. Das muss ich vielleicht mal kurz zeigen, wie so ein Visum aussieht. Kennen vielleicht einige. Auch hier einfach nur deswegen, das ist ganz hübsch. So sieht es dann aus. Es klebt ja dann im Pass. Interessant ist ja wahrscheinlich eigentlich vor allem dieser Mittelteil hier, der genau das besagt, was da drauf steht. Also, dass ich einen Klassifizierungseintrag habe und der wurde gelöst. also behandelt, und es ist dementsprechend eine Klärung eingetroffen, die mir eben erlaubt, dieses Visum im Pass zu tragen. Mit diesem Visum im Pass bin ich dann auch eingereist, und wir kommen dann wieder zu diesem kleinen Buch hier, in dem, also jetzt zwischendurch, also ab und zu zeige ich eben diese PDFs aus Veröffentlichungen. Also das erste war Mr. Security 2007, das ist jetzt ich, wie es wirklich war, 2009, eine Publikation, in dem Fall jetzt hier, die nur aus Schriftstücken besteht, entweder meinen Tagebucheintragungen oder den Briefwechseln zwischen, wie gesagt, zwischen Justizminister, Kultusminister, zwischen den Visumsbehörden, zwischen, wir sehen das dann noch gleich, und ich wollte ganz kurz zeigen, ich bin also eingereist am 1. September 2008, und immer noch im Hinterkopf diese Geschichte mit dem Mr. Security, die Frage, also ich dürfte kein Bild machen, weil ich ja ein Terrorist sein könnte. Die Situation ist insofern eingetreten, und sie verschärft sich natürlich jedes Mal wieder. Sobald ich einreise, geht es etwas härter zur Sache. Dieses Mal wartete, also das Flugzeug landete, und während des Flugzeug also so langsam in seine Parkposition einrollte, gab der Kapitän die Bekanntgabe durch an alle Passagiere, man müsste diesmal direkt am Ausgang des Flugzeuges seine Reisepässe und seine Bordkarte zeigen. Und gut, ja, also als ich also dann ausstieg aus dem Flugzeug, direkt an der Tür warteten 2 Beamte, die zu mir sagten, well, I got him, let's go. Und wir sind dann direkt in die Second Inquiry gegangen, und dort das Übliche, also man wird da speziell durchsucht, und dann kommt ein Officer von der Homeland Security auch noch dazu und stellt dann die Fragen, kann sich jeder vorstellen, also wo man zur Schule gegangen ist, wo man Urlaub macht, wo das Geld herkommt, mit dem man sowas antritt, und und so weiter, ob man irgendwelche Terroristen kennt oder ob man Freunde hat, die Terroristen kennen, oder ob man Geld gibt für Freunde, die Freunde haben, die Terroristen kennen könnten. Und das führt dann doch, also es ist wirklich, ich meine, ich habe das jetzt auch schon mehrmals erlebt, es war jetzt in diesem Fall wieder eigentlich ganz schön. Ich musste dann lachen und sie war nicht böse, die Officerin, dass ich gelacht habe und meinte, sie muss ja nur ihren Job machen. Und insofern ist es eigentlich ganz gut gegangen. Ich wurde da dann relativ schnell von dem Interview wieder entlassen, musste noch längere Zeit warten, so ein paar Stunden. Und in der Zeit wurden also meine ganzen Unterlagen, die ich dabei hatte in meinem Koffer, ich wollte ein halbes Jahr nach New York, wurden also alle kopiert. Ich hatte so einen Stapel Arbeitsunterlagen dabei. Das ist insofern recht wichtig. Und da kommen wir jetzt am Ende des Buches wieder dazu, was das bedeutet. Also die wurden alle kopiert und mir wiedergegeben. Und ich bin dann eingereist und... 3 Tage später war das FBI im Künstlerhaus in New York. Und jetzt hoffe ich, dass ich es korrekt gemacht habe. Das ist ja jetzt verboten, also deswegen muss ich das leider, also das traue ich mich eben auch nicht, hier diesen Namen zu zeigen. Die waren sehr freundlich, die beiden Herren. Es hat aber so dazu geführt, dass die Leute in dem Künstlerhaus nicht mehr sehr freundlich waren zu mir. Und das ist insofern schön, wenn man das so überlegt, in was für einer Gesellschaft wir leben, in so einer Mediengesellschaft. Dieses Künstlerhaus in Soho wirbt vorne am Eingang ihrer Galerie mit dem Auftritt dieses Künstlerhauses, Location One heißt es immer noch, damit, dass sie schon mal bei CSI New York, glaube ich, nee, Law and Order New York als Location gedient haben. Und in dem Augenblick, wo so etwas natürlich zu real wird, also sowohl, dass man selber den Auftritt live hat, wie halt auch, dass die Kunst so real wird, ist es natürlich auf einmal eine veränderte Situation, die dazu führt, dass man sich nochmal genau überlegt, für was man seine Energie aufbringen möchte und ob dann so eine Arbeit, wie ich sie gemacht habe, noch förderungswürdig ist und unterstützenswert, das zeigt sich dann ganz schnell. Ich wurde dann am nächsten Tag, es war dann erstmal Pause, tatsächlich hat es eine Woche gedauert, vor die Tür gesetzt, relativ kurzfristig insofern, als dass ich das vorher nicht wusste und als mir das gesagt wurde, ich hatte auch mein Atelier dort, wurde ich halt rausgeschmissen innerhalb von wenigen Minuten und vom Künstlerhaus selber, wie gesagt, die dort 2 nette junge Herren gelassen haben, die mir geholfen haben, meinen Computer zu leeren und meinen Koffer zu packen. Und dann war ich wieder draußen. Das Ganze hat sich dann ziemlich schnell alles überschlagen, die Ereignisse. Am nächsten Tag kam die Absage vom Land Rheinland-Pfalz, die auch gesagt haben, Herr Faulhaber, egal, was jetzt los ist, das Stipendium war ja gebunden an ihren Aufenthalt in diesem Künstlerhaus und die haben ja irgendwie keine Lust mehr, also das Stipendium ist futsch. Sie können gerne in New York bleiben, den Flug haben wir ja schon gezahlt. Und dann... Das nächste war dann, dass meine Vermieterin mich auch rausgeschmissen hat, weil sie Angst bekommen hat nach dem Anruf dieses Künstlerhauses, dass man halt Angst haben könnte. Und und dann war das relativ schnell für mich klar, dass ich eigentlich in dieser Situation und aufgrund noch von etwas anderem, auf das ich gleich zurückkomme, auch einfach nicht weiter in New York bleiben werde, also ohne Geld und ohne Wohnung. War das für mich sinnlos. Also hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich bin dann zurückgeflogen, 48 Stunden später, nach diesem ersten Rausschmiss. Und insofern, ich hatte noch eine größere Hypothek, die ich nicht loswerden konnte. Ich habe mich erst sehr gefreut. Und zwar habe ich, ich will das mal so sagen, weil wir spulen mal gleich vor, damit ich mir wahrscheinlich, eine Zeit ist noch da ein bisschen... Ich habe mich lange nicht getraut, das hier zu machen, was Sie jetzt aber gleich sehen werden am Ende. Und zwar dieses hier. Wollen Sie erst das sehen? Das ist ganz interessant. Also ich habe ja gesagt, dass meine Unterlagen kopiert wurden. Am Flughafen bei der Einreise und bei der Einreise und als die mir zurückgegeben wurden, hatte ich zwei, also jetzt hoffe ich wiederum, dass niemand irgendwie vom Sicherheitsdienst, der irgendwie mit den Amerikanern irgendwas zu tun hat, hier ist, dass hatte ich 2 Papiere in meinen Papieren dabei, die mir einfach nicht gehörten, die nämlich vom Flughafen Sicherheitspersonal sind und Briefwechsel sind zwischen dem National Targeting Center und dem Terrorist Screening Center. So, das hier ist insofern ganz interessant. Ich wusste nicht, PAX kannte ich vorher noch nicht, die Abkürzung. Und man erfährt dann halt einiges über Deutschland und auch über sich selber. Auch hier vielleicht, es war dann doch etwas verunsichernd, an so Papiere zu kommen, die sind etwas schlecht zu lesen, leider. Kann man es überhaupt lesen? Also ich bin eigentlich noch nie in den Besitz von Papieren gekommen, die schon gar nicht irgendwie bei der US-Amerikanern Regierungs- oder Sicherheitsgeheim sind. Also Law Enforcement Sensitive, not for official use, also for official use only und so weiter. Und das Schwierige ist ja, da steht dann auch drin, man darf die natürlich nur so entwerten und vernichten, wie es einer gewissen Regelung entspricht, die ich natürlich nicht kenne. Und ich hatte also diese Papiere. Und ich hatte diese Papiere und muss sagen, dass ich selber etwas ängstlich war in dem Augenblick, als um mich herum so viel zusammengebrochen ist. Ich habe dann zwar nach dem Rauswurf von diesem Künstlerhaus noch mit dem FBI-Beamten telefoniert, der war auch sehr freundlich und hat ihm auch leid getan, dass es jetzt so sein Besuch da so ein irgendwie Wirbel hervorgerufen hätte. Ich war extrem verunsichert, weil alle um mich herum so viel Angst hatten, dass ich auch nicht genau wusste, was ich eigentlich jetzt mit so Dokumenten mache, deren Brisanz ich nicht einschätzen kann und wie man die, entweder die Originale oder in Kopien, legal, nein, nicht legal, aber vor allem so, dass es niemand mitbekommt, zurück nach Europa bringen kann. Und hätte mir Freude bereitet, da irgendwie ein gutes Verschlüsselungsprogramm gleich schon zur Hand gehabt zu haben, das da sicher ist gegen den Zugriff der Sicherheitsbehörden in den USA. Das hatte ich aber auf die Schnelle nicht. Und Punkt 1 war, ich habe also diese Papiere auswendig gelernt. Punkt 2, ich habe sie verbrannt, aber ich habe nicht alle verbrannt, sondern ich habe einen anderen Teil zum deutschen Konsulat, glaube ich, in New York gebracht, in die Rechtsabteilung und dort sozusagen auf den juristisch sicheren Boden. Und von dort ging es dann an eine Anwaltskanzlei hier in Berlin, die mir diese Papiere zurückgegeben haben. Wobei ich mittlerweile auch nicht mehr die Originale habe. Die Originale sind ja im US-Letter-Format. Das, was ich habe, sind Kopien im A4-Format. Die sind irgendwie kopiert worden zwischendurch. So. Wir haben die Auseinandersetzung nur so weit, ich habe dann, als ich wieder hier war, darum beim Land Rheinland-Pfalz beim Ministerium nachgefragt, was mit dem Stipendium ist, und das kann ja eigentlich nicht so sein, so einfach vorbei alles. Man hat dann nicht mehr mit mir gesprochen, dann habe ich einen Anwalt gebeten und mit dem wurde dann auch gesprochen und man hat sich dann geeinigt auf einen finanziellen Ausgleich, also einen Vergleich, und davon habe ich dann unter anderem den Anwalt bezahlt und auch dann diese Publikation gemacht. Es war sehr nervenaufreibend. Das nächste war dann, ich mache das mal gerade zu, ich weiß nicht, was ich sagen will, das nächste. Wir kommen jetzt, ich glaube, ich schließe dieses insofern ab, dass wir nochmal einen Film gucken, der ganz schön die Situation, glaube ich, zusammenfasst. Gucken, ob das funktioniert.
Das war's vom Bett.
Ich hoffe, das ist okay, dass ich zeige einfach diese Dreisatz-Dokumentation.
Die ist nur 6,5 Minuten lang. Zum Terroristen. Il Papa von Paulus zum Saulus. Mrs. Obama von der Anwältin zur First Lady. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Kulturzeit. Künstlern, deren Arbeiten öffentliche Reaktionen und Erregung auslösen, wird oft vorgeworfen, sie wollen ja nur provozieren. Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes provocare wollen sie etwas hervorrufen. Sie machen deutlich, was hinter der Ablehnung und Empörung steckt. So auch der deutsche Christoph Faulhaber. Um den Sicherheitswahn von Behörden in Frage zu stellen, entwickelte er das Projekt Mr. Security und geriet sogar auf die Terrorliste des FBI. Weil er den öffentlichen Raum als Bürger ernst nahm, sich vor eine Botschaft oder ein anderes gut gesichertes Objekt zu stellen und auffällig zu schauen oder gar zu fotografieren, schon ist man böser Gedanken oder Pläne verdächtig. Clemens Rier hat Christoph Faulhaber bei einer seiner Kunstaktionen begleitet.
Christoph Faulhaber auf dem Weg zu einer der bestgesicherten Baustellen Deutschlands. Mitten in Berlin errichtet der Bundesnachrichtendienst seine neue Zentrale. Ein 2,50 Meter hoher Zaun soll vor unliebsamen Blicken schützen. Der Künstler will wissen, was passiert, wenn er dann
hinüberschaut. Das ist ja ganz schön hier eigentlich, ne?
Faulhaber stellt die Bilder live auf eine Internetseite und auch das, was jetzt passiert.
Haben Sie eine Genehmigung dafür?
Was denn, auf der Leiter zu stehen? Ich darf da nicht rüber gucken.
Nein, ohne.
Soll ich nicht? Aber was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier auf der Leiter hochgehe?
Dann werde ich als nächstes die Polizei rufen und muss davon ausgehen, dass Sie hier einen Blockadevorfall machen.
In wenigen Minuten ist der Künstler von Sicherheitskräften umringt. Sabotage werfen sie ihm vor.
Wenn jetzt die Polizei kommt, meine Personalien aufnimmt, dann bleibe ich wahrscheinlich immer noch hier stehen auf der Leiter danach, oder?
Christoph Faulhaber ist nicht das erste Mal ein Sicherheitsrisiko. Der Hamburger provoziert, um dann die Reaktionen zu dokumentieren.
This is security, the business is mine. Motherfucker, cocksucker, join the army.
Vor 4 Jahren beginnt er, sich als falscher Wachmann in die Sicherheitsrepublik Deutschland einzuschleusen. Als Mr. Security schlüpft er in eine Secondhand-Uniform, will das Verhältnis zwischen Freiheit und Überwachung erkunden. Eine Reise beginnt, die ihn bald verdächtig macht.
Ich meine, ich bin ja auch sicherlich nicht der erste Künstler, der auf dieser Terrorliste steht. Andererseits bin ich vielleicht schon der erste Künstler, der es darauf angelegt hat, auf diese Liste zu kommen.
Die USA halten ihn für gefährlich. Begonnen hat es mit einer Performance vor der damaligen Berliner US-Botschaft.
Ich bin dann hier vorgelaufen, ungefähr bis hierhin, habe die Kamera hochgenommen und 4 Bilder gemacht eigentlich. Also habe dabei gezählt, 1, 2, 3 und 4. Und das 5. Bild ist dann schon das, wo die Hand kommt und die Kamera wegnimmt.
Faulhaber steht auf einem öffentlichen Gehweg. Fotografieren ist dann nicht verboten, eigentlich.
Warum fotografieren Sie so intensiv hier? Und ich überwache. Wen? Die Straße. Warum? Zur Sicherheit.
Ich habe dann meine Taschen entleert und der Inhalt wurde entsprechend durchsucht. Und ich habe noch ein anderes Projekt. Ich sammle Popel für die Rekonstruktion des Bernsteinzimmers und hatte halt so eine kleine Dose mit Popeln auch dabei. Und das führt dann natürlich auch zu einem gewissen Kopfschütteln, was das für eine Dose sein kann, was das für Material auch da drin ist.
Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland überwacht der Künstler nun die Überwacher. Für seine fiktive Sicherheitsfirma Mr. Security baut er einen mobilen Büroraum. Eine Galerie auf Rädern, die Bilder und Dokumente seiner Aktionen genau dort ausstellt, wo zuvor Fotoapparate beschlagnahmt, der Künstler sogar festgenommen wurde. Ohne mit seiner Kunst je ein einziges Gesetz gebrochen zu haben.
Ich habe sozusagen da etwas reingeschmuggelt. Ich habe es geschafft in gewisser Weise, da einen Kunstbegriff in die Terrorfahndung reinzuschmuggeln, wo man ihn gar nicht haben wollte.
Ausstellungseröffnung in Berlin, unmittelbar vor der US-Botschaft. Das Mr. Security Büro steht auf einem regulären Parkplatz. 2007 bekommt der Künstler vom Bundesland Rheinland-Pfalz ein Stipendium für die USA. Lange muss er auf sein Visum warten, bis es Ende 2008 losgeht. Doch kurz nach der Landung wird er abgeführt.
Erstmal bin ich mit einigen Beamten in eine mit Kunstrasen ausgelegte Zelle geführt worden, mit einer Gartenbank, in der eine Close-up-Körpervisite gemacht wurde.
Auch in eine Hochsicherheitszelle wird er gebracht. Stundenlang verhören ihn Antiterror-Spezialisten immer wieder dieselben Fragen. Dann darf er endlich gehen. Aber schon ein paar Tage später stehen in der Tür des New Yorker Künstlerhauses wieder Beamte. Diesmal vom FBI.
Wo gehe ich, bin ich zur Schule gegangen, wo habe ich Urlaub gemacht, an welcher Universität habe ich studiert, welche Freunde habe ich und ob ich vielleicht doch Freunde habe, die irgendwas mit Terrorismus zu tun haben.
Dann die unglaubliche Reaktion. Künstlerhaus und amerikanische Vermieterin setzen ihn vor die Tür. Rheinland-Pfalz kündigt das Stipendium, löscht Faulhaber von der Homepage. Er steht unter Generalverdacht. Wie wird er den wieder los? Er besucht in Bremen Rechtsanwalt Bernhard Docke, der mit der Verteidigung des Guantanamo-verschleppten Murat Kurnaz bekannt wurde.
Das ist eine Liste, die vom Homeland Security Department geführt wird und auf die alle US-Institutionen, staatlichen Institutionen Zugriff haben. Mhm. Sie also flächendeckend in ihren ganzen Sozialbezügen Ärger kriegen können. Man kann sehr leicht in dieses System einchecken und es ist fast, da das System keine eigenen Korrekturen kennt, fast unmöglich, wieder herauszukommen.
Werner Docke empfiehlt Faulhaber, in den USA einen Antrag auf Löschung von der Terrorliste zu stellen. Über 1 Million Menschen sollen mittlerweile auf ihr stehen. Das Mr. Security-Projekt wächst und wächst, genauso wie der Überwachungswahnsinn in vielen Staaten. Ungeklärt ist bisher, wie die Amerikaner überhaupt auf den Künstler kamen und ob deutsche Dienste Hinweise gaben. Zurück zum BND. Sicherheitskräfte und Künstler warten seit einer Stunde auf die Berliner Polizei.
Und jetzt gibt es noch ein Gegenfoto, was jetzt abgeglichen wird mit meinen Akten.
Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen will, fotografiert. Wofür? Für eine neue Akte oder gar eine bestehende? Faulhaber macht aus dem BND mit der Kunst. Dann ist sie endlich da, die Polizei. Eine Rücksprache mit Landes- und Bundeskriminalamt ist klar. Der Künstler darf am Zaun stehen und hinüberschauen. Immer erwähnt.
Der Vatikan bemüht.
Ich möchte jetzt ganz kurz noch, weil der Film das zwei Themen noch anspricht, zwei Projekte, kurz vorstellen. Das geht, glaube ich, auch ganz schnell. Die sind jetzt relativ schnell erklärt. Ich mache zwar nicht immer sowas, aber oft kommt man in die Situation, dass man sich fragt, wie kriege ich die Bilder, die ich gerade mache, so schnell wie möglich von dem Ort, wo ich sie mache, weg, ohne dass es konfisziert wird, das Material. Und das ist für mich durchaus manchmal sehr, sehr wichtig. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder es sind zwei Wege, die dabei interessant sind. Das eine ist, ich bringe das Material in Sicherheit. Das andere ist, wenn ich es gleichzeitig live streamen kann, dann ist es auch sozusagen, können die Zuschauer von irgendwo auch live daran teilnehmen, an dem, was ich gerade mache. Und dieses Projekt hat mich recht lange verfolgt und ich habe leider einfach sozusagen gar keine Ahnung, was diese ganze technische Umsetzung angeht, aber Voraussetzungen mit dem Handy, eine eigene TV-Station aufzubauen, die sind natürlich schon lange da und das hat mich also extrem gereizt, das umzusetzen und zwar auch so umzusetzen, dass außer mir natürlich letztendlich keine Zensurinstanz da ist, so dass man über die Form der Videotelefonie, das einfache Wählen einer bestimmten Nummer, direkt von seinem Handy ins Internet oder in dem Fall, ich habe das dann machen dürfen für das Medienfassadenfestival letztes Jahr Berlin und zwar nachdem ich also rausgeflogen bin aus New York erst, vielleicht auch deswegen, ich meine, das ist ganz harmlos, das Projekt, das ist natürlich interessant, weil es das sind natürlich technische Mittel, die sehr, sehr viel zulassen. Wir haben das dann umsetzen können, es gab dann hier, gibt diese Wahlterminals, diese Pissoirs, die kennt jeder und Val war so nett, da zu sponsern. Und da lief also dann die Werbe. Man konnte dann das sehen, wie es funktioniert, indem man sich irgendwie per Info-SMS direkt aufs Handy die Telefonnummer geholt hat und die Anweisung, die ja recht einfach ist, denn alles, was man machen muss, geht gerade nicht. Warum geht's nicht? Einfach nur anrufen eigentlich. Ja? Also anrufen, man wissen, dass man sein Handy die Videotelefoniefunktion eingeschaltet hat und los geht's. Das war eine große Herausforderung für mich. Ich hätte jetzt ganz gerne meine Technik gezeigt, wie ich das umgesetzt habe. Da ich wenig Ahnung habe, habe ich also ein zweites Handy, das man angerufen hat, als UMTS-Modul benutzt. Dann habe ich irgendwie den Bildschirm gespiegelt per einer bestimmten, so einer Professional heißt dieses Programm, auf den Rechner und dann per Screencam, glaube ich, so ähnlich heißt es, das Ganze dann über einen Online-Dienst ins Internet gestellt. Das war dann auch mit dem Ton die nächste Schwierigkeit, den man dann über Bluetooth wiederum abnehmen musste. Das war irgendwie eine Wahnsinnskonstruktion, die einigermaßen funktioniert hat, zwar nicht ganz stabil gelaufen ist. Und das Ganze wurde dann gegengeschnitten mit so einer Studiosituation von mir, der dann die Anrufe entgegennimmt. Also an sich, da brauchen wir die Bilder und das, was gezeigt wurde, war ziemlich schwach. Ich habe zwar versucht, viel Werbung zu machen, es lief auch viel Werbung, aber die Beteiligung war doch sehr gering. Und ich zeige noch ein aktuelles Projekt, das mittlerweile allerdings auch schon fast wieder vorbei ist. Es nennt sich, und da schließe ich insofern gerade kurz an diesen Film an, diesen Dreisat-Reportage, dass bei der Herr Docke, der Anwalt von Murat Kurnaz, zur Sprache kam, den wir da besucht haben. Was für mich irgendwie auch das Wichtigste an diesem Drehtermin mit Dreisat war, dass ich die Chance hatte, irgendwie darüber mit Herrn Docke auch über diese Situation und über die Rechtssituation zu sprechen, in der ich mich jetzt befinde. Und für mich interessant war, ist jetzt sozusagen der nächste Drehpunkt dieses Jahr gewesen. Obama möchte Guantanamo schließen und keiner will so richtig helfen. Wohin mit diesen 240 Insassen, die nicht mehr zurück können, aber auch nirgendwo anders hin dürfen, die so als erste irgendwie weltweit entnationalisierte Gruppe dort gehalten werden. Das ist ja überhaupt eine Wahnsinnssituation. Kuba, wie gesagt, ich war 2008 auf Kuba, habe da ein ganz anderes Projekt auch machen wollen. Das zeige ich jetzt gerade nicht. Und ich habe dann gesagt, wenn Deutschland, also die Bundesregierung sagt, wir nehmen keine Häftlinge auf, ich nehme die Häftlinge auf und habe, wir müssen mal gerade gucken, in Hamburg, in der Hafen City und insofern etwas auch absurd, die Stadt Hamburg hat das bezahlt, das Lager. Und immerhin ist es nicht die Stadt, sondern es ist immerhin ein Bundesland, ja. Hat mir also Geld gegeben, dadurch, dass es Kunst war, dafür, dass ich da also dieses Baustellenschild auf einer Fläche der Hafen City GmbH errichten durfte und hat dann allerdings auch gleich wieder zurückgerudert, als sie gemerkt haben, dass man das ja missverstehen kann, dass es ja vielleicht gar nicht als Kunst rüberkommt, sondern dass hier wirklich jemand etwas denken könnte, dass dort dieses Lager entstünde und das entspricht natürlich nicht dem, in dem Fall irgendwie erst Schäubles. Und ich glaube auch mittlerweile Herrn Westerwelles Haltung in diesem Konflikt nicht. Das Grundstück, also hier ist dieses Plakat nochmal größer, das kann man auch im Internet natürlich nochmal nachlesen. Und das ist natürlich jetzt auch interessant aus verschiedenen Punkten jetzt mit dem Grundstück. Wenn ich es richtig sehe, habe ich noch 7 Minuten, deswegen weiß ich jetzt gar nicht. Also das Grundstück ist insofern sehr interessant und aufgeladen aufgrund der Geschichte, die dort besteht. Und die Hafen City ist ja so ein Gelände, was neu bebaut wird und wo so schicker so ein neuer Imagefaktor für eine Stadt generiert wird. Und inwieweit da natürlich Konflikte schon programmiert sind, ist klar. Gut, mittlerweile ist es wieder abgebaut worden, das Lager, und das Projekt geht einen anderen Weg weiter. Ich habe keine weitere Unterstützung erhalten, das Projekt fortzuführen. Und nun gut, mittlerweile sind 6 von diesen ehemaligen uigurischen Häftlingen in Palau. Das ist, weiß man ja, ist eine Flugreise, die ist 3 Tage, dauert die, und Palau ist eine ehemalige deutsche Kolonie. Ist also schon sehr interessant. Ich hoffe, ich werde dorthin fliegen können. Das ist jetzt das nächste Projekt sozusagen, und sie dort besuchen und wenigstens einladen können. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Für alle, die da noch mehr wissen wollen über dieses Projekt, da gibt es diese Seite hier, die verschiedene Einträge hat. Man sieht hier schon 1. Dezember, man muss da immer ein bisschen aktualisieren. Ich würde sagen, ich würde jetzt vielleicht dann einfach aufhören, weil, falls noch eine Frage ist oder so, dann ist noch ein bisschen Zeit. Okay.
Jetzt, besten Dank. Du hast sicherlich jetzt deinen Spitznamen, Mr. Security. Also wenn noch Fragen sind, bitte. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich glaube, es sind keine weiteren
okay.
Fragen mehr.
Gut.
Insofern nochmal einen warmen Applaus.
Ja. Achso, da.
Eine Frage?
Okay. One second. Entschuldige. Eine Sekunde. Ja, danke. Ein bisschen lauter. Ja, danke. Ja, es war jetzt ziemlich viel und vielen Dank auch für diese Eindrücke. weil ich glaube, es ist ja schwer zu glauben, wie man sich fühlt als Terrorverdächtiger. Erst recht, wenn man dann erstmal in so einem Lager sitzt, was dann vielleicht auch demnächst mal gebaut wird, um es auszuprobieren. Was ich interessant an dem Dach finde und was man vielleicht auch nicht übersehen sollte, ist, dass du noch zurückkommen konntest nach Deutschland. Was wäre denn dir passiert, wenn du US-Amerikaner gewesen wärst und dann auf einmal der Fremde und Böse im eigenen Land geworden wärst? Und ich glaube, da ist so eine Sache, wo wir auch gegensteuern sollten als Leute, dass wir uns nicht die Freiheit nehmen lassen und dann am Ende auch wegen Kunstprojekten und so weiter auf irgendwelche Terroristen kommen, nicht mehr reisen dürfen, verhört werden und eingesperrt werden.
Ja. Okay.
Ja, nochmal vielen Dank. Das ist ja ein sehr ernstes Thema, aber du hast deinen Humor behalten. Das ist natürlich schön so. Und viel Erfolg noch mit deinen weiteren Projekten. Ja. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.